herzlich willkommen zum Z-Media-Podcast zu den Covid-19-Impfungen. Die neuartigen Impfstoffe sind gemäss Statista seit 2020 in über 13 Milliarden Einzeldosen verabreicht worden. Allein in China sind es knapp 3,5 Milliarden und in Indien über 2,2 Milliarden Impfdosen. In der Schweiz sind knapp 70% der Bevölkerung mindestens einmal mit einem Covid-19-Impfstoff behandelt worden. Das sind mächtige Zahlen, auch aus der Schweiz. Vor allem, weil wir wissen, dass es mindestens bei uns im Land kein pandemisches Geschehen gegeben hat. Zu keiner Zeit, von Anfang an nicht. Das erfahren Sie im Podcast 1 vom Datenanalyst Raimund Hagemann und in seinen Statistiken, wo Sie unter «Die Daten» auf dieser Webseite finden. Die Covid-19-Impfstoffe sind im Schnellverfahren mit provisorischen Zulassungen auf den Markt gekommen. Weltweit orchestriert sind Impfzentren wie Pilz aus dem Boden geschossen. Überall gleichzeitig. Ein erstaunlicher Vorgang. Die neuen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, Moderna und weiteren sind auf einer Technologie aufgebaut, die vorher noch nie in einer Impfung an Menschen ausprobiert worden ist. Die sogenannte mRNA-Technologie. Wie die neuartigen Impfstoffe funktionieren, erfahren Sie in diesem Podcast vom Dr. Michael Palmer. Er ist Facharzt für medizinische Mikrobiologie und ist 20 Jahre lang Professor für Biochemie an der Universität Waterloo in Kanada gewesen. Ich wollte von ihm wissen, was genau der Unterschied ist zwischen dem mRNA-Impfstoff und dem Impfstoff, wie wir sie bis heute kennen.
Bei diesen Impfstoffen wurde zum ersten Mal künstlich verändertes genetisches Material als Impfstoff eingesetzt. Bei den bisherigen Impfstoffen, da gab es eine ganze Bandbreite von verschiedenen Wirkungsprinzipien, aber man hat nie zuvor künstlich veränderte Nukleinsäuren den Menschen direkt appliziert.
Wie funktioniert das genau?
Diese mRNA-Impfstoffe enthalten kein Antigen, was das Immunsystem direkt erkennen könnte. Also alle anderen konventionellen Impfstoffe enthalten bereits ein Antigen, das das Immunsystem als fremd erkennen und dann darauf reagieren kann. Bei diesen mRNA-Impfstoffen enthält der Impfstoff nur eine sogenannte Messenger-RNA, die in unsere Körperzellen aufgenommen werden muss und dann in diesen Körperzellen dafür sorgt, dass das eigentliche Antigen, ein virales Eiweißmolekül, Proteinmolekül, von unseren Körperzellen produziert wird. Und dieses von unseren eigenen Körperzellen produzierte Eiweiß wird dann als das eigentliche Antigen wirksam und das Immunsystem erkennt dieses als fremd und reagiert darauf entsprechend. Man kann den ganzen Prozess der Eiweißsynthese in unseren Körperzellen ein bisschen mit einem Bauprojekt vergleichen. Also bei einem Bauprojekt, wenn ein Haus gebaut werden soll, setzt sich der Architekt hin und macht einen Bauplan. Das ist die DNA im Zellkern. Und dann kommt der Polier oder der Bauingenieur zu ihm und kriegt eine Kopie von dem Bauplan und nimmt diese zur Baustelle. Und diese Kopie, die zur Baustelle genommen wird, das ist die Messenger-RNA. Die wird im Zellkern produziert und erreicht dann das Zellplasma, wo die eigentlichen Proteinmoleküle zusammengebaut werden, also wo das Haus gebaut wird. Und diese Blaupause, diese mRNA-Blaupause, diese Kopie, dient als Vorlage für den Bau des Hauses, aber hat natürlich als eigenes Objekt keine Ähnlichkeit mit dem Haus. Ein Stück Papier hat keine Ähnlichkeit mit einem gebauten Haus, aber das Stück Papier kann die Instruktionen enthalten für den Bau des Hauses. Und so ist das bei der mRNA auch. Hat selbst überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Eiweißmolekül, mit dem Spike-Protein, aber es enthält doch die gesamte Information für den Bau dieses Eiweißmoleküls.
Wie gesagt, ist noch nie vorher ein Impfstoff auf mRNA-Basis entwickelt worden. Aber es wird schon lange an der Technologie geforscht.
Seit etwas mehr als 30 Jahren. Aber es ist natürlich für sehr lange Zeit nicht als ausgereift betrachtet worden. Und das liegt an den intrinsischen Schwierigkeiten dieser ganzen Technik. Es ist eine sehr komplexe Technik.
30 Jahre ist eine lange Zeit und man sollte meinen, dass es schon vorher hätte möglich gewesen sein, ein Medikament marktreif zu haben. Warum ist das vorher nie passiert?
Zunächst muss man festhalten, dass es nur wenige überzeugende Anwendungsfälle gibt. Und ich würde sagen, dass die Impfung mit Sicherheit kein überzeugender Anwendungsfall ist. Dann ist es so, dass diese mRNA-Moleküle sehr groß sind und auch chemisch labil. Ja, wenn man die Größe vergleicht eines einzelnen Teilchens, eines einzelnen mRNA-Moleküls mit einem konventionellen Medikament, nehmen Sie Aspirin oder irgendwas, dann ist die mRNA etwa um einen Faktor von 10.000 größer. Und man muss trotzdem dieses sehr große Monstrum in die Körperzellen einschleusen. Das ist kein triviales Unterfangen, das ist nicht einfach. Man braucht dazu Hilfsstoffe, diese berühmten Lipid-Nanopartikel, und die verursachen dann wiederum ihre eigenen Probleme. Diese mRNA ist auch chemisch nicht sehr stabil. RNA ist generell nicht sehr stabil. Deswegen hat die Natur auch die DNA erfunden für die permanente Speicherung von Informationen. Die DNA ist chemisch deutlich stabiler. Wie Sie vielleicht wissen, hat man die DNA von Neandertalern sequenziert. Ja, die hat seit vielen Zehntausenden Jahren im Boden gelegen und war trotzdem noch in ausreichendem Maße intakt, sodass man aus verschiedenen Fragmenten das gesamte Genom des Neandertalers zusammenpuzzeln könnte. Das wäre mit RNA absolut nicht möglich. Sie ist sehr viel labiler und man muss sie daher auch in der Tiefkühltruhe aufbewahren. Und diese Labilität macht es auch sehr schwierig, die RNA angemessen aufzureinigen. Also man kann sie produzieren, indem man, ähnlich wie in der Zelle, ein DNA-Original hat. Diese DNA wird ursprünglich in Bakterien produziert. DNA lässt sich dann auch ganz gut aufreinigen, obwohl da anscheinend auch geschludert wurde bei den vorliegenden mRNA-Impfstoffen. Aber wenn man dann anhand der DNA die mRNA-Kopien erzeugt hat, die letztlich in den Impfstoff abgefüllt werden sollen, dann ist es schwierig, die DNA zu beseitigen, komplett zu beseitigen. Und wie es sich jetzt herausgestellt hat, ich meine, das war eigentlich schon länger bekannt, aber das Ausmaß des Problems ist erst kürzlich wirklich beschrieben worden. Es gibt eine ganze Menge DNA, die noch in diesen mRNA-Impfstoffen als Kontamination verbleibt. Und diese DNA verursacht ihre eigenen Probleme. Also es ist insgesamt eine sehr komplexe Technik. Und deswegen hat man bisher aus guten Gründen davon abgesehen, sie in der Praxis einzusetzen.
Das ist sehr beunruhigend. Vor allem, weil es jetzt auf einmal so schnell gegangen ist. Wie ist denn das überhaupt möglich gewesen?
Es ging so schnell, weil man sämtliche bisher gültigen Grundsätze für Sicherheit und angemessene Risiko-Nutzen-Analyse über Bord geschmissen hat. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür geben kann. Es gibt keinen zwingenden Grund dafür, jetzt plötzlich auf diese genetischen Impfstoffe zu setzen. Absolut gar keinen. Die Phase bei der Impfstoffentwicklung oder generell bei der Entwicklung von Medikamenten, die am längsten dauert, ist immer das Testen für Sicherheit und Effektivität. Es dauert nicht so sehr lange normalerweise, mit einer neuen Substanz aufzuwarten. Das klappt. Man kann viele verschiedene chemische Verbindungen innerhalb von Wochen bis Monaten synthetisieren. Und man kann auch innerhalb relativ kurzer Zeit zeigen, dass in irgendeinem In-vitro-Modell, in irgendeinem Reagenzglas-Modell, einige von diesen Verbindungen die gewünschten Eigenschaften haben. Aber dann muss man eben auch zeigen, dass diese Verbindung zunächst im Tierversuch wirksam ist und keine grundsätzlichen Probleme aufwirft. Dann muss man Sicherheitstests an einer kleinen Zahl von Menschen durchführen. Phase 1 Studien, dann kommt normalerweise Phase 2, in der man eine etwas größere Anzahl von Menschen mit der entsprechenden Krankheit behandelt. Das ist jetzt der Fall für therapeutische Medikamente, aber bei Impfstoffen ist das im Prinzip auch nicht viel anders. Wenn alle diese anfänglichen Phasen erfolgreich abgeschlossen wurden, kommen Phase 3 Studien, in denen man eine große Anzahl von Testpersonen gründlich überwacht. Und das dauert dann eben Jahre. Das ist einfach notwendig, um Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Da kann man keine Abkürzungen vornehmen. Man kann nicht in sogenannten klinischen Tests, die nur 2 Monate dauern im Durchschnitt, kann man nicht garantieren, dass nicht 1 oder 2 oder 4 Jahre nach der Anwendung dieser Impfstoffe dann eben doch noch schwerwiegende Folgen auftreten. Und das ist natürlich bei diesen genetischen Impfstoffen, bei denen es immer das Risiko gibt, egal was Ihnen der Gesundheitsminister oder der Leiter irgendeiner Behörde erzählen, bei diesen Impfstoffen gibt es immer grundsätzlich das Risiko einer Beschädigung des menschlichen Erbgutes. Punkt. Das ist auch bekannt. Das ist schon lange bekannt. Das ist nichts Neues. Und das wurde inzwischen auch für die mRNA in dem Pfizer-Impfstoff in einem soliden In-vitro-Experiment gezeigt. Dieses Risiko muss man immer berücksichtigen und man hätte deswegen diese Impfstoffe sogar ganz besonders lange testen müssen. Ja, für gentechnische Medikamente gibt es Vorschriften, die eine noch längere Überwachung oder eine noch längere Testphase vorschreiben, als das bei gewöhnlichen Medikamenten der Fall ist. Das hätte man ja auch tun müssen.
Okay, das ist noch sehr viel beunruhigender. Schnell angeschludert worden und dann milliardenfach den Menschen gespritzt. Was ist denn überhaupt getestet worden und was nicht?
Ich vermute, dass an Tieren deutlich mehr getestet wurde, als der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde. Ja, aber selbst unter diesen spärlichen Versuchen, deren Resultate man anscheinend den Aufsichtsbehörden wie zum Beispiel der EMA in Europa oder der FDA in den Vereinigten Staaten oder der Swissmedic in der Schweiz mitgeteilt hat, selbst unter diesen spärlichen Befunden gibt es genügend Alarmsignale. Es gibt zum Beispiel klare Hinweise in den Versuchen von Moderna, dass die Lipid-Nanopartikel, also in diesem Fall sprechen wir nicht über die RNA, die da enthalten ist, die Lipid-Nanopartikel sind giftig genug, um messbare DNA-Schäden hervorzurufen im Tierversuch. Dann gibt es eine Studie von Pfizer, bei der gezeigt wurde, dass sich die injizierten Impfstoffe auch nach intramuskulärer Injektion zum Teil im Körper verbreiten. Und sie werden dann angereichert in verschiedenen Organen, im stärksten Ausmaß in der Leber, in der Milz, aber auch in hohem Ausmaß in den Nebennieren und in den Ovarien, in den Eierstöcken. Es wurden einige Organe gar nicht erst geguckt, zum Beispiel die Plazenta wurde nicht bewertet. Es wurden keine solchen Verteilungsstudien an schwangeren Tieren vorgenommen. Aber man muss annehmen, aufgrund des Verteilungsmusters in den gerade genannten Organen, dass auch in der Plazenta sich dieser Impfstoff anreichern würde. Das war alles bekannt. Und diese Ergebnisse wurden einfach beiseite gewischt und der Öffentlichkeit wurde erzählt, dass die Impfstoffe alle an der Injektionsstelle verbleiben. Nun muss man außerdem noch anmerken, dass es selbst bei einer fachgerecht durchgeführten intramuskulären Injektion immer ein Restrisiko gibt, dass der Impfstoff versehentlich doch in ein Blutgefäß direkt injiziert wird. Und dann stellt sich diese ganze Frage überhaupt nicht mehr nach der Verteilung. Dann wird automatisch der Impfstoff durch den ganzen Körper zirkulieren. Und dieses Risiko muss man mit ungefähr 1-2% beziffern nach Studien an anderen Medikamenten, die injiziert werden. Aber das hängt ja hauptsächlich wohl einfach von der Injektionstechnik ab und nicht von dem Frachtgut, was da injiziert wird. Also dieses Risiko kann man nicht vernachlässigen und ich stelle mir vor, dass bei einer ganzen Anzahl der schwerwiegenden Impfnebenwirkungen eine solche versehentliche intravenöse Injektion erfolgt ist.
Gleich nach dem Start von der Impfkampagne hat man gesehen, dass die Geimpften Corona bekommen und es ist auch aufgefallen, dass ihre Verläufe zum Teil schwer gewesen sind. Wie ist es da dazu gekommen?
Ja, ich meine, die Impfstoffe wurden ja nie wirklich klinisch getestet. Das war ja alles nur Schmuh und Augenwischerei. Wenn man sich die Berichte genau durchliest, die die FDA in den USA und die EMA in Europa verfasst haben zu den Pfizer und zu den Moderna Impfstoffen, dann ist aus diesen Berichten allein schon klar, dass bei den Daten geschummelt wurde. Da gibt es widersprüchliche Angaben in gezeichneten Kurven und in Tabellen und im Text, da widersprechen sich die Zahlen. Ein anderer Punkt ist, ja, wir wurden informiert, dass diese beiden Impfstoffe so ungefähr 95% effektiv sind. Wie kamen denn diese Zahlen zustande? Da wurde ein künstlicher Endpunkt definiert. Ja, also eine Covid-Erkrankung war definiert als entweder Husten oder Schnupfen oder Fieber oder alles gleichzeitig, aber nur so triviale Symptome. plus ein positiver PCR-Test. Das war's. Das war das Kriterium von Covid-Fällen. Ja. Und solche trivialen Fälle, also Husten, Schnupfen, Heiterkeit plus positive PCR, die wurden angeblich mit einer Effektivität von 95% verhindert. Und dazu muss man aber sagen, dass es bei den Daten Widersprüche gibt.